Gnade sei mit euch und Friede von Gott und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Dieses Lied Gottes gegenwärtig bringt es gut auf den Punkt, worin in Einsamkeit und Schlichtheit. Und ich fand eigentlich, dass der Orgelgottesdienst richtig gut dazu passt. Ich bin auch heute sozusagen Moderatorin und Predigerin, nicht wie sonst zwei verschiedene Personen, kein großes Musikteam. Also alles ein bisschen reduziert. Und ich finde, in dem Lied Gott ist gegenwärtig zeigt sich das sehr schön, worum es geht bei dem asketischen Typen, dass er in der Schlichtheit, in der Einsamkeit, in der Fokussierung, im Verzicht auf viele Dinge Gott anbeten, finden, ja, und mit ihm eins werden will. Ich in dir, du in mir. Ich möchte uns den Predigttext für heute vorlesen, der aber schon zeigt, Einsamkeit und Schlichtheit leben können, aber dass es auf jeden Fall Teil unseres Lebens sein und werden soll. Ich lese uns vor aus dem Markus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 21 bis 39. Und die Kunde von ihm, Jesus, erscholl alsbald überall in das ganze Land um Galiläa. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm, Jesus, von ihr. Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie. Und sie diente ihnen. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa, und trieb die Dämonen aus. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute wollen wir uns mit dem sogenannten asketischen Typ beschäftigen, also dem Menschen, der Gott in Einsamkeit und Schlichtheit liebt. Gary Thomas beschreibt in seinem Buch diesen Menschen als einen Menschen, der eigentlich ein bisschen den Gegenpol bildet zum sinnlichen Typen, zum aktivistischen Typen und zum fürsorglichen Typen. Und da merken wir auch schon, dass hier das erste Konfliktpotenzial auftaucht, nicht nur zwischen diesen verschiedenen Typen, sondern ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein innerer Konflikt im Leben eines Christen in der Nachfolge sein oder werden kann. Ich will das anhand von drei Punkten verdeutlichen und dabei aufzeigen, dass Jesus Christus als unser Vorbild, dem wir nachfolgen, eine gute Mischung aus allem ist. Und dass es einen einfachen Maßstab für uns alle gibt, die richtige Balance zu finden. Erstens, Genuss gegenüber Verzicht. Ich möchte zunächst einmal erklären, dass das Wort Askese aus dem Griechischen kommt und nichts anderes bedeutet als Übung. Also es kommt von einem Verb, askein, und das bedeutet üben. Und diese Übung bedeutet in den allermeisten Fällen Verzicht. Und zwar nicht nur Verzicht auf Gesellschaft, da wäre das Gegenteil Einsamkeit, oder Verzicht auf Üppigkeit, da wäre das Gegenteil Schlichtheit, sondern dieser Verzicht kann in die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens betreffen. Es kann eine lebenslange Askese, ein lebenslanger Verzicht sein, wie zum Beispiel der Verzicht auf Sexualität oder auch auf Wohlstand oder Genussmittel. Und wenn ich das so aufzähle, da denkt ihr vielleicht schon direkt an das Mönchstum, denn die allermeisten Orden und Gemeinschaften, ja, machen es ja verbindlich für ihre Mitglieder, dass genau solche Tugenden die Bedingung sind, um überhaupt eintreten zu können in einen Orden. Nämlich meistens ist es Armut, Enthaltsamkeit, Besitzlosigkeit. Seit jeher, seit Menschen denken können und sich nach dem Transzendenten, also nach dem Unsichtbaren, dem Ewigen, dem Geistlichen sehnen, üben sich die Menschen immer wieder im Verzicht auf bestimmte irdische Güter oder auch Tätigkeiten, weil sie glauben und hoffen, damit reiner, glücklicher und enger mit Gott verbunden zu leben. Solche Richtungen, und oft werden die auch extrem, gab es bei den Juden, das gab es bei den Christen, auch im Neuen Testament finden wir Hinweise dafür. Im frühen Christentum gab es asketische Strömungen, zum Beispiel die Manichäer, die sind besonders bekannt geworden im 3. Jahrhundert. Man hat sich dann davon wieder gelöst und entfernt auf den Kirchenkonzilen. Naja, und dann eben auch die Mönche und Nonnen im Mittelalter. Aber auch in anderen Religionen, auch im Islam zum Beispiel, finden wir solche Asketen oder im Hinduismus, im Buddhismus und in vielen weiteren religiösen Strömungen. Der Antrieb des Menschen, sich selbst zu kontrollieren, seine eigenen Gedanken, Wünsche, Triebe, Begierden zu beherrschen, das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Ja, und auch wir Christen kennen diese Askese vielleicht nicht als lebenslange Askese, außer eben im Orden oder als Zölibat, als selbst auferlegte Enthaltsamkeit oder Besitzlosigkeit. Aber wir kennen das auf jeden Fall als zeitweiligen Verzicht, zum Beispiel während der Fastenzeit. Wenn wir zum Beispiel auf Fleisch verzichten oder auf Alkohol, auf Kaffee, Handykonsum, Autofahren, worauf auch immer wir verzichten. Und ich glaube, jeder von uns, der das schon mal ausprobiert hat, der kann nicht leugnen, dass das sowohl schwierig ist, als auch wohltuend. So wie wir durch Lebensmittelfasten unseren Körper entgiften, so entgiften wir unsere Seele und unseren Geist, wenn wir auf andere Dinge zeitweise verzichten, zum Beispiel Handykonsum oder generell Konsumierung, einkaufen gehen, shoppen gehen oder auch das Autofahren. Wir kommen wieder mehr selber in Bewegung. Wir spüren, dass das erstmal immer eine ganz große Umstellung ist und auch eine Herausforderung und schwerfällt. Aber dann mit der Zeit merken wir den wohltuenden, den entlastenden Effekt von Stille, Einsamkeit, Zurückgezogenheit und Schlichtheit. Und ich glaube, das wichtigste Merkmal von Einsamkeit und Schlichtheit ist, dass wir in der Einsamkeit zum einen unseren Mangel spüren. Wir werden wirklich mit uns selber konfrontiert, mit unseren eigenen Bedürfnissen, mit unserer Leere, mit unserem Mangel, mit unserem Nicht-Können. Und gleichzeitig entdecken wir einen Reichtum in uns, der eben das Irdische übersteigt. Was aber das Schwierige daran ist, und ich glaube, deshalb sind da auch einige der größten Konflikte in der Entwicklung der christlichen Kirche entstanden, das ist die Tatsache, dass dieser völlige Verzicht von Gemeinschaft mit anderen Menschen oder von Sexualität oder von Genuss wie eine Absage an etwas ist, was Gott doch eigentlich als gut erschaffen hat. Ja, natürlich, Genuss, und dafür steht der sinnliche Typ, der kann in die Abhängigkeit führen, das stimmt. Genuss kann egoistisch und zerstörerisch sein für Körper, Seele und Geist, aber er muss es nicht, wenn er in Dankbarkeit und Maßen stattfindet. Es ist doch erstmal gut, etwas zu genießen, was von Gott geschaffen wurde. Niemand von uns kann leugnen, dass den allermeisten Menschen Gemeinschaft gut tut. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Niemand von uns kann leugnen, dass es schön ist, zusammen zu feiern, das Leben zu genießen, die Liebe und die Zuneigung in einer Liebesbeziehung, in einer Partnerschaft zu genießen. Die Gefahr ist nur, wenn wir es übertreiben mit dem Genuss, wenn wir unbewusst immer abhängiger werden von zeitlich begrenzten und irdischen Dingen, wenn sich langsam und stetig Süchte entwickeln, die nicht mehr wir kontrollieren, sondern die uns kontrollieren, wenn aus Bequemlichkeit und Liberalität eine Fokussierung auf das Fleisch wird, dann wird das Fleisch, die Begierde, die Lust zum Gott erhoben. Das ist dann der Hedonismus. Das bedeutet, also der Hedonismus ist das Streben nach Sinneslust, Sinnesgenuss. Und das ist Götzendienst. Denn wir sollen nicht das Geschaffene, die Schöpfung dienen und sie anbeten, sondern Gott, den Schöpfer. Genauso kann aber die übertriebene Askese und der übertriebene Verzicht dazu führen, sich abzusondern von der Welt. Man beginnt ebenfalls, obwohl man das vielleicht gar nicht will, sich um sich selbst zu drehen. Und der Verzicht auf die eigenen Begierden wird auch eine Art Gott, weil man immer nur noch darüber nachdenkt und das beherrschen will. Und wenn man dann versagt, weil man vielleicht doch nachgibt, entstehen Schuld- und Schamgefühle. Und es liegt nahe, dass man sich dann selber irgendwie bestrafen will für die Fehltritte. Da fängt man eigentlich genauso an, weil das eben auch ein Extrem ist, sein eigener Gott zu werden. Ich spiele mich dann als Richter oder Richterin über mein eigenes Verhalten auf. Die Gefahr von übertriebener Askese ist die Selbstkasteiung, die Selbstverurteilung, die Selbstbestrafung und Verteufelung all dessen, was Gott einst als gut geschaffen hat. Und hier möchte ich Jesus Christus mit ins Boot holen, wie er uns in Markus 1 dargestellt wird. Jesus hat nämlich beides gelebt und das wird schön in diesem Text deutlich, den wir zu Beginn gehört haben, der Predigt. Und ich finde, er ist uns ein absolutes Vorbild. Es wird uns insgesamt nur 5-mal in den 4 Evangelien davon berichtet, dass Jesus an eine einsame Stätte ging, um zu beten. Zum Beispiel eben in Markus 1, Vers 35. Und am Morgen, noch bevor der Tag anfing, bevor es hell wurde, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das hat der Markus beobachtet. Oder die Jünger haben es beobachtet und weitererzählt. Genauso in Markus 6, Vers 46. Und als er sich von ihnen getrennt hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Ganz klar, auf einem Berg ist man allein, man hat nichts bei sich. Matthäus 14, Vers 23. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Wir sehen hier schön, dass er eigentlich immer erstmal Gemeinschaft hatte mit den Menschen, dass er gedient hat, dass er sich verausgabt hat, dass er aktiv war und dann aber immer wieder die Einsamkeit, die Stille und die Schlichtheit gesucht hat. Lukas 5, Vers 16. Er aber entwich in die Einöde und betete. Lukas 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Auch wenn es nur 5 Stellen sind, können wir davon ausgehen, dass es für Jesus eine alltägliche, morgendliche und abendliche Übung war, vielleicht auch mitten am Tag, an einen einsamen Ort zu gehen und zu beten. Sich zu sammeln, sich auf Gott auszurichten. Es war ihm sogar wichtiger als Ruhm und Ehre. Wir haben in dem Text, in dem Predigtext gehört, dass die Jünger ihm nachlaufen und sagen, jedermann sucht dich. Ja, sie haben eine Erwartung an ihn. Komm doch, bleib bei uns, kümmere dich. Da sind noch viele Kranke und Besessene. Und was sagt Jesus? Er macht sich auch von der Aktivität nicht abhängig. Er macht sich auch von der Gemeinschaft nicht abhängig. Er lebt nicht in irgendwelchen Extremen. Sondern er sagt, es gibt noch viele weitere. Lasst uns an einen neuen Ort gehen und predigen, verkünden, heilen und befreien. Das heißt, er hat sich dem Genuss und der Gemeinschaft mit den Menschen nicht völlig entzogen. An anderen Stellen in den Evangelien wird uns berichtet, dass er mit Huren und Zöllnern gegessen und getrunken hat. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben daran Anstoß genommen. Er feierte mit seinen Jüngern auf der Hochzeit zu Kana und verwandelte sogar Wasser in Wein. Er genoss die Tränen einer Frau auf seinen Füßen. Und wie sie mit ihren Haaren diese Tränen getrocknet hat. Oder die Salbung durch das duftende Öl, durch Maria. Er ließ die Kinder zu sich kommen, er hat sie umarmt, er war ihnen körperlich nahe. Also auch das ist eine Art von Sinnlichkeit. Er war sich nicht zu schade, in den Sand zu spucken und aus Spucke und Sand ein Gemisch zu machen, was er einem Blinden auf die Augen legte. Jesus hat keine Berührungsängste gehabt. Er war nicht so abgeschieden von der Welt, dass er sich als was Besseres dargestellt hat. Im Gegenteil, diese Abgeschiedenheit, Einsamkeit und Schlichtheit hat dazu geführt, dass er den Menschen besonders nah sein konnte. Er scheute sich auch nicht, seine Finger in die Ohren eines Tauben zu legen oder die Zunge eines Stummen zu berühren. Jesus hatte ganz sicher keine Berührungsängste und er war kein Asket in dem Sinne, dass er Genuss, Sinnlichkeit verteufelt hätte oder die Schöpfung nicht hätte wertschätzen können. Gleichzeitig berichtet uns die Bibel aber davon, dass er verzichtet hat, zum Beispiel auf ein Eheleben und damit auch auf Sexualität. Wir wissen durch Jesu eigene Aussagen, dass er im Erwachsenenalter keine eigene Wohnung, kein eigenes Haus hatte. Er beauftragte auch die Jünger, so selbstlos und besitzlos zu sein wie er und darauf zu vertrauen, von Gott versorgt zu werden. Und, das ist das Interessante, wir lesen auch nichts davon, dass Jesus trotz seines Verzichtes jemals Mangel gehabt hätte. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass Jesus, bevor er anfing, öffentlich zu lehren und zu predigen, in der Gemeinschaft der sogenannten Essener, vielleicht habt ihr den Begriff auch schon mal gehört, das war eine Gemeinschaft von frommen, friedlichen, tugendhaften Juden, die eben Askese gelebt haben, die auch in der Wüste lebten und dort lernten, sich selbst zu beherrschen auf Genussmittel und die Annehmlichkeiten des irdischen Lebens zu verzichten. Und man nimmt an, dass Jesus auch eine Zeit lang mit den Essenern zusammengelebt hat. Und dieser Verzicht, den er dort eingeübt hat, der wird auch immer wieder in Jesu Worten deutlich. Darum war er sowohl sinnlich, konnte genießen, als auch asketisch unterwegs. Er konnte auch verzichten. Warum aber ist es gut für einen Christen, zwar die schönen Seiten des Lebens zu genießen, aber sich nicht in die Abhängigkeit dessen zu begeben, sondern immer wieder sich in die Einsamkeit zurückzuziehen und zu lernen, immer wieder auch auf irdische Genüsse zu verzichten? Um das zu erklären, komme ich zum zweiten Punkt: Ablenkung gegenüber Konzentration. Der Grund ist, dass das Leben in der Welt, das Leben in Beziehungen, auch sexuellen Beziehungen, der Genuss von Nahrung und Getränken, die Anhäufung von Besitz uns von Gott und von dem Geistlichen wegziehen und ablenken können. Ablenkung richtet unseren Sinn ständig auf das Zeitliche und Irdische und somit auf das Vergängliche. Und hier gerät der asketische Typ, also der, der immer gern allein ist und das einfache Leben liebt, in Konflikt mit dem aktivistischen Typen, dessen Leben ein bisschen aus Ablenkung besteht, weil er viel Worte macht, weil ihm Taten wichtig sind. Zu dem Typen kommen wir in der Predigtreihe noch. Dieser Typ sucht die Herausforderung, der will im Hier und Jetzt leben, der will nicht entweichen in eine unsichtbare Welt, der will hier und jetzt etwas für Gott bewegen. Und da kann schnell der Vorwurf vom asketischen Typ kommen: hey, du verlierst dich im Leistungsdenken. Oder auf die Gemeinde bezogen: wir dürfen keine aktivistische Gemeinde sein, immer nur Veranstaltungen und To-Dos. Es geht um die Begegnung mit Gott. Das wäre so ein typisches Argument für einen asketischen Typen. Und das stimmt zu einem gewissen Punkt. Aktivismus lenkt vom Wesentlichen ab. So lautet der Vorwurf. Andersherum kann der aktivistische Typ dem asketischen Typen vorhalten: du ziehst dich aus der Verantwortung, du fliehst vor Konflikten und Auseinandersetzungen, du benutzt Gott oder die Begegnung mit Gott als Ausrede für deine Unfähigkeit, mit den Problemen und Schwierigkeiten des Alltags umzugehen. Vielleicht kommen euch diese Konflikte bekannt vor. Ich könnte zum Beispiel auch das Beispiel der Musik im Gottesdienst nehmen. Da gibt es die sinnlichen oder die aktivistischen Typen, die wollen sich bewegen, wollen tanzen, aufstehen, Hände heben. Sie wollen das sinnlich spüren, sie wollen in Aktion sein und ihrem Glauben auf diese Art und Weise Ausdruck verleihen. Dem asketischen Typ ist das alles viel zu viel Ablenkung. Er will ruhig sitzen, ruhig zuhören, sich konzentrieren können. Jede Bewegung ist ihm da zu viel. Wir sehen anhand von Jesu Leben, dass er sowohl sinnlich, das war der erste Punkt, als auch aktivistisch war, gerade in dem Predigttext. Jesus hat geheilt, er war den ganzen Tag am Tun und Machen, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Kranken die Hände aufgelegt. Er war unterwegs, er wollte weitergehen, aber er war eben trotzdem auch asketisch. Er hat auch die Einsamkeit gesucht. Er hat die Schlichtheit und den Verzicht geliebt. Und ich glaube, dass genau in dieser Ausgewogenheit der Schlüssel zu einem erfüllten Leben in der Nachfolge liegt. Denn Gott möchte, dass wir unseren Blick sowohl nach außen als auch nach innen lenken. Und da komme ich zum dritten und letzten Punkt: der Blick nach außen gegenüber dem Blick nach innen. Jesus möchte, dass wir unseren Blick sowohl nach außen als auch nach innen richten. Der asketische Typ steht natürlich für den Blick nach innen, der uns am besten gelingt, wenn wir eben nicht abgelenkt werden, wenn wir nicht aktiv sind, wenn wir nicht gerade im Genuss vieler Dinge sind, sondern wenn wir an einen einsamen Ort gehen und beten. Der Blick nach innen gelingt uns am besten, je weniger wir durch Genüsse und Annehmlichkeiten jeglicher Art abgelenkt oder gar versucht werden. Der Blick nach innen führt uns vor Augen, wer wir wirklich sind in der Tiefe unserer Persönlichkeit. Und manchmal offenbart er uns gute Dinge, Gaben, Fähigkeiten, Sehnsüchte, die Gott erfüllen möchte, denen Gott begegnen möchte. Vielleicht auch Begabungen, Berufungen. In der Stille können wir besonders gut auf Gottes Stimme hören. Und manchmal ist dieser Blick aber auch unangenehm, weil er uns natürlich auch mit unseren Schattenseiten, mit unserer Schuld, mit unserer Scham konfrontiert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ganz viele Menschen eben nicht die Stille suchen, nicht die Einsamkeit aushalten können, warum sie sich eben ablenken und sich im Irdischen verlieren. Das ist auch manchmal oft schwer, in der Stille, in der Einsamkeit zu sein. Aber genau aus dem Grund ist es besonders wichtig, dass wir immer wieder täglich regelmäßig in die Stille gehen, in die Schlichtheit, in die Einfachheit. Und wenn wir uns dazu entscheiden, und das ist der Schlüssel zu diesem ausgeglichenen Leben in der Nachfolge, wenn wir uns dazu entscheiden, Jesus mitzunehmen in die Stille, in die Einsamkeit, wenn wir mit ihm dort im Gespräch bleiben, dann wird die Askese der Verzicht nicht eine neue Moral, eine neue Regel oder Auferlegung, unter der wir zerbrechen, so ein neues Joch, das wir uns selber auflegen und was Jesus uns nicht auflegt, sondern da erfahren wir eine Freiheit, denn Jesu Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Die Askese kann ein neues, schweres Joch werden, wo wir anfangen, uns Gottes Gnade zu erarbeiten oder zu erkaufen. Aber wenn wir Jesus mitnehmen in die Askese, in den Verzicht, wird er uns durch seinen Heiligen Geist immer wieder daran erinnern, dass wir uns nicht selber ein Joch auferlegen sollen, sondern dass er das schwere Joch religiöser Pflichten zerbrochen hat, dass wir in ihm völlige herrliche Freiheit haben. Ich glaube, dass nur Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns helfen können, das richtige Maß zu finden, damit die Askese uns nicht zum neuen Gesetz wird, von dem Jesus uns doch eigentlich freigekauft hat. Denn wenn wir ohne Jesus ein asketisches Leben leben, dann kann es sein, dass wir in eine fromme Überheblichkeit hineinkommen, in eine Art Selbstbetrug, wenn wir Wünsche und Begierden ablehnen, die Gott niemals schlecht genannt hat. Dann machen wir uns unsere eigene Religion. Wir werden stolz auf unsere Fähigkeit zu verzichten, von der Welt unabhängig zu sein. Aber wir verlieren gleichzeitig den Bezug zur Realität, zum Nächsten. Der Mensch ist und bleibt ein Teil des Ganzen. Und das führt ihn unweigerlich in die Verantwortung für die Schöpfung, für seine Umwelt. Und das bedeutet auch Verantwortung und Fürsorge für seinen Nächsten und für sich selbst. Wenn Jesus sagt, dass das wichtigste Gebot von allen ist, Gott und den Menschen, sich selbst zu lieben, dann können wir uns nicht aus dieser Verantwortung, den Menschen und sich selbst zu lieben, entziehen. Der fürsorgliche Typ, der eben diesen Blick nach außen hat, der in der Fürsorge für den anderen aufgeht, der ist auch noch dran in der Predigtreihe, der kann an dieser Stelle ebenfalls in Konflikt geraten mit dem asketischen Typ. Denn dieser fürsorgliche Typ hat eben den Blick nach außen viel mehr als den Blick nach innen. Manchmal vergisst er sich selbst. Das ist die Gefahr beim fürsorglichen Typen. Und manchmal lauert auch beim fürsorglichen Typen die Gefahr, sich mit der Nächstenliebe selber zu überfordern, sich zu sehr zu verausgaben. Darum liegt aus meiner Sicht der Schlüssel für ein erfülltes Leben in der Nachfolge nicht im Versus, also im Gegenüber, sondern im Sowohl als auch. Und zwar nicht nach eigenem Gutdünken, sondern eben in der Gesellschaft mit Jesus. Denn er zeigt uns den gesunden und richtigen Umgang, sowohl mit dem Genuss als auch mit der Ablenkung, als auch mit dem Blick nach außen. Wir können Gottes Stimme und die Wahrheit besonders gut hören, wenn wir nicht abgelenkt sind, wenn wir fokussiert und konzentriert sind, wenn wir nicht nach außen, sondern nach innen schauen. Und ich wage zu behaupten, und das ist eine steile These, dass derjenige, der nicht mit sich allein sein kann, auch nicht mit Gott sein kann. Wenn Jesus die tägliche Stille und einsame Orte für seine Zwiesprache mit Gott als Kraftquelle für sein Handeln gebraucht hat, dann brauchen wir das doch erst recht. Und wenn er auf Ruhm und Ansehen verzichten konnte, denn das hätte er gekonnt, der Predigttext zeigt uns, ne? Die Jünger kommen und sagen, jedermann sucht dich. Warum suchen sie ihn? Weil sie ihm Ehre und Ruhm und Dankbarkeit entgegenbringen wollen, weil er sie heilt, weil er mächtiger ist, sie sehen das. Aber Jesus entzieht sich diesem Ruhm und diesem Ansehen. Wenn Jesus das konnte und gleichzeitig für andere Menschen da sein konnte, dann soll uns das natürlich Vorbild sein. Ja, Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich. Aber er hat eben auch gesagt, meine Last ist sanft, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bei Jesus gibt es kein ungesundes oder zerstörerisches Extrem, sondern wenn etwas radikal ist bei Jesus, dann ist es seine Liebe zu Gott und den Menschen. Und dafür braucht es eine regelmäßige Zeit in der Stille und die Fähigkeit, zeitweise oder sogar dauerhaft auf bestimmte Dinge zu verzichten. Aber eben nur so, wie Jesus es selbst uns mit unserer je eigenen Kraft auferlegt. Denn wenn Jesus uns zu einer bestimmten Art von Askese, also Verzicht, aufruft, dann gibt er uns auch die Kraft dazu zu verzichten. Darum gebühren ihm allein am Ende Lob und Ehre, wenn uns die Liebe zu Gott und den Menschen eben auch durch das Aushalten von Stille und Einfachheit gelingen. Denn Enthaltsamkeit, Keuschheit, also Verzicht, Selbstbeherrschung, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Möge er diese Frucht in unser aller Leben hervorbringen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.